Liebe Geschwister, es ist schon schwierig. Zeiten ändern sich und wir haben gesehen, der Ukraine-Krieg ist ja deshalb entstanden, weil es einen Mann gab, der gesagt hat, hier, die Ukraine gehört ausgelöscht, der Putin, und deshalb seine Truppen hat einmarschieren lassen. Man kann über seine Begründung nachdenken, wie gut man die findet oder nicht. Ich meine, die Bedrohung durch die NATO kann man ja sehen, dass die Ukraine da auch nicht so leicht reingekommen wäre, wenn man sich jetzt anschaut, was hier Finnland und Schweden für Probleme haben, der NATO beizutreten, weil nur einer Nein sagt. Und der Scholz hat vor dem Überfall auf der Ukraine gesagt, dass die Ukraine nicht der NATO beitreten wird, solange er Bundeskanzler ist und solange Putin Präsident ist. Also insofern sehr komische Begründung, aber ein Mann hat gereicht, um dort das Ruder umzureißen und jetzt uns in diese Situation zu bringen, dass man darüber nachdenken muss, wie viele Waffen da dürfen wir liefern. Ich meine, Russland liefert da ja Waffen mehr und mehr und hat ja mittlerweile auch angefangen, seine ganze Industrie auf Waffenlieferungen umzustellen. Also die eine Seite liefert und für uns ist die Frage, wie antworten wir darauf? Wir schauen uns gerade an, wie Zeiten sich ändern. Mein Mikro ist aus.
Okay. Dann habt ihr ein echtes Problem in die Richtung und es hat wieder an einem Mann gelegen. Wie ihr merkt, sind es immer die einzelnen Personen und so haben wir uns David zum Beispiel angeschaut, wie auch bei ihm einiges dran gelegen hat. Er hat einen ganzen Krieg umgerissen, als er als kleiner Brotbote aufgetaucht ist auf einem Schlachtfeld, wo alle ganz niedergeschlagen waren, deprimiert waren, weil da ein riesiger Goliath vor ihnen stand. Und hat dann einfach im Namen des Herrn seine Steinschleuder genommen, Goliath umgehauen und die Sache war gelöst. Später haben wir gesehen, dass es auch in die andere Richtung gehen kann, wenn man dem Glauben halt irgendwann so dahin plätschern lässt. Und er hat dann Ehebruch begangen und ein Mord kam daraus und eben nicht ganz so gut. Haben wir uns eine Weile angeschaut. Letzten Sonntag haben wir uns dann Mose angeschaut, der auch eine Berufung gekriegt hat und bei dem war es genau umgekehrt. Der war Mörder gewesen und Gott hat gesagt, hey, trotzdem brauche ich dich. Das habe ich euch gar nicht erzählt gehabt, erzählt er dann später noch, ich kann eigentlich gar nicht reden und überhaupt bin ich der völlig Falsche. Und Gott sagt immer wieder, nee, dich will ich haben und du machst das. Und wenn du unbedingt nicht willst, gut, dann gebe ich dir noch Aaron zur Seite, aber der wird eh nur eine Lachnummer an der Stelle sein, weil du wirst der Eigentliche sein, der da das Ruder umreißt und haben dann auch gesehen, ist nicht so einfach gewesen, ne? Da kamen dann die Plagen und durch die er durch musste und wer die Geschichte genauer kennt, weiß, dass es auch mit dem Volk nicht so einfach war, als sie dann durch die Wüste gewandert sind, um ins verheißene Land zu kommen. Aber dieser einzelne Mann, Gott wollte ihn haben und hat ihn auch eingesetzt und zwar unabhängig von seinen Begabungen. Er war nicht davon überzeugt, dass er der richtige Mann dafür ist. Ganz im Gegenteil, er hat vielleicht gesagt, hey, wenn du mich haben willst, um mal wieder einen umzubringen, das kriege ich hin, aber einen Pharao umzustimmen, passt überhaupt nicht. Für mich heute ist ein Thema, das wo es auch um Zeitenänderung geht. Und zwar kann man das überschreiben als Christen raus. Es ist eins, wenn man so sagen will, meiner Lieblingsthemen, weil ich denke, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, neben etlichen anderen, die es auch gibt. Aber es ist eben ein ganz wichtiges Thema. Deshalb habe ich mal so eine Schafherde mitgebracht. Ich glaube, wenn ich sie so schiebe, dann bleibe ich da noch in der Kamera, ja? Hier eine kleine Schafherde. Sind auch nicht alles meine Schafe, sondern auch insbesondere von meinen Töchtern. Das heißt, müssen wir vorsichtig mit umgehen, dass die nachher wieder, ich die alle ordentlich mitnehmen kann. Die Bibel berichtet ja viel über die Gemeinde, dass die Schafe sind. So wissen wir von Jesus, dass er sagt, na, dass der Bibelvers jetzt nicht kommt, liegt es an mir oder ich drücke? Also aus Matthäus 9, da sind sie. Matthäus 9, der Vers 36, als er die Volksmenge sah, Jesus war, um den geht's dort, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er hat damals die Leute gesehen als Schafe ohne Hirte. Wir können uns freuen, als Gemeinde sind wir ja eine Herde, die einen Hirten hat. Jesus ist da, er hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt, er begleitet uns, Wir sind eben nicht alleine unterwegs. Der gute Hirte ist da und achtet auf seine Schafe. Oder aber ein anderer Text, da heißt es, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Johannes 10, die Verse 27 und 28. Da ist dieser tolle Hirte und ist mit seinen Schafen unterwegs. Und das ist doch ein tolles Bild, was man hat. Wenn man in der Bibel nachschaut, dann gibt es 26 Stellen dort im Neuen Testament, wo Menschen als Schafe bezeichnet werden. Meist ist es in Gleichnissen, manchmal auch anders. Für euch habe ich noch einen Text, den ich heute vorstellen will. Johannes 21. Da heißt es, widerspricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er aber spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Etwas komplizierterer Text, da geht es um Simon Petrus, der vorher Jesus verraten hat, der sich nicht getraut hat zu sagen, dass er zu Jesus gehört. Und ihm gibt er jetzt den Auftrag, als Menschen seine Schafe zu hüten. Ist ein ganz toller Text, weil er von dieser Vergebung Jesu redet und auch sagt, hey, selbst wenn nicht alles bei dir glatt läuft, ich behalte dich auch gerne in meinem Team, wenn du dich mir wieder zuwendest. Geht nicht darum, dass ich sage, hey, du hast mal einen Fehler gemacht, ich schmeiß dich raus, sondern er gibt ihm richtig großen Auftrag. Weide meine, hüte meine Schafe, achte auf sie. Sind doch irgendwie tolle Schafsbilder, die da vorkommen in der Bibel, oder? Was meint ihr? Und so habe ich hier diese Schafherde aufgestellt. Aus diesen verschiedenen kuscheligen und flauschigen Schafen. Schafe zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie so ein schönes Fell auch haben. Und hier auf dieser grünen Wiese sind sie, ein kleines Bächlein. Diese Schafe fand ich besonders lustig, weil die da so schön drin schwimmen können, in dieser Schafsherde, dass wir sie dort haben. Richtig schöne Gemeinde, in der die Schafe so richtig schön drin seien. Die erste Gemeinde war auch so eine tolle Truppe gewesen. Pilatus hatte sie nach der Kreuzigung von Jesus in Ruhe gelassen, hat sich gesagt, der Anführer ist weg, also alles gar nicht so dramatisch, sollen sie da einfach leben. Und so waren sie täglich zusammen, heißt es in der Apostelgeschichte, haben Gottesdienst gefeiert, haben Abendmahl hin und her in den Häusern gefeiert, die haben gebetet, die hatten keine Not und wenn jemand es schlecht ging, dann haben sie untereinander geteilt, dass es dem auch wieder gut geht, haben gesagt, wir sammeln für dich, damit da nichts passiert. Wir möchten, dass es allen gut geht und es ging allen gut. Und weil sich das auch gut angefühlt hat, ist die Gemeinde gewachsen. Die ersten Christen waren voller Euphorie. Da ist es doch richtig schön, mit Jesus unterwegs zu sein, das fühlt sich auch gut. Ja, Jesus war im gewissen Sinne auch da und auch wenn er sie leiblich verlassen hat im Heiligen Geist, war da jemand, war er da und darum konnten sie mit Euphorie unterwegs sein. Und das haben sie auch getan. Jesus verkündigt und die Gemeinde wuchs. Nun gab es leider ein kleines Problem bei ihnen. Die Gemeinde, die da wuchs, wurde eine Gefahr für die etablierten Juden. Die wollten sich das nicht gefallen lassen, dass da so eine Sekte, die dieser Jesus gegründet hat, plötzlich groß wird an der Stelle. Und Sekte, sie reden von dem Jesus als Messias, das war in ihren Augen gotteslästerlich. Das konnte doch gar nicht sein, das passt doch gar nicht. Und so haben die Christen auch bei den Juden ja alles Mögliche angeprangert gehabt, was den Juden auch nicht gefallen hat. Der Tempelkult zum Beispiel, dass der gefeiert wurde. Die Gesetze, die alle aufgestellt wurden, damit man göttliche Gebote befolgt, obwohl sie gar keinen Sinn nachher ergeben haben. Was weiß ich, die Schrittzahlbegrenzung, die man an einem Sabbat nur gehen konnte, wiederum mit der Ausnahmeregelung, wenn man einen Wasserweg zurücklegte, hat man keine Schritte gegangen. Das heißt, wenn ein Esel geritten wurde, dann hat ja der Esel Schritte gemacht. Aber wenn man einen Wassersack drauflegte, war man ja als sozusagen auf dem Wasser unterwegs, wurden die Schritte nicht gezählt. Also legt man am sabbert einen kleinen Wassersack auf den Esel und dann konnte man seine Schritte doch gehen. Also solche Gesetze gab es und da haben die gesagt, hey, das ist doch gar nicht Gottes Wille. Darum geht es ihm doch gar nicht, wenn er sagt, ihr sollt den Sabbat heiligen, dass ihr da die Schritte irgendwie zählt. Und das störte die damaligen Führer, religiösen Führer, dass da so Leute unterwegs waren, die das in Frage stellten, was es immer schon gab. Und deshalb sind sie dagegen angegangen. Saulus kennen wir, der hat das besonders noch betrieben gehabt, sie bekämpft. Und so haben sie gesagt, diese Gemeinde gehört aufgelöst, zerstört. Und deshalb richten wir die Leute dorthin, töten sie. Und so gab es einen, der damals eingesetzt wurde als Diakon in der Gemeinde. Der Diakon, das war so ein Dienst an den Armen, die haben festgestellt, es gibt viele Arme und damit die ordentlich gerecht auch bedacht werden, setzen wir Diakone ein und insbesondere diesen Stephanus, dass der sich darum kümmert, dass da jeder gleich behandelt wird und nicht die, die am lautesten schreien, am meisten kriegen, beziehungsweise zu den richtigen Familien gehören, am meisten kriegen, sondern eben alle was bekommen. Und der war auch ein guter Evangelist, Redner, der hat feurig gesprochen. Der hat auch nichts gescheut, hat auch die Gesetzesgelehrten nicht und hat denen dann gesagt, so lesen wir es in Apostelgeschichte 7, 51, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt allzeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter auch das getan haben, so auch ihr. Und so ist es dann nach einer Rede passiert. Ich habe hier euch aus Apostelgeschichte 7 ein paar zentrale Ausschnitte, ich lese das komplette vor, mitgebracht. Ab Vers 54, Apostelgeschichte 7. Als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Da er aber voller Heiligen Geist war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesu zur Rechten stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel geöffnet und den Sohn der Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie aber schrien dann laut mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn dann aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Ursprünglich war es eine Gerichtsverhandlung, die da erst stattfand und die wurde zu einem Ärgernis. Der Mann wurde hingerichtet und Saulus war dabei und freute sich. Sogar bis dahin, dass es weitergeht, er hatte Gefallen an seinem Tod und dann kam eine große Verfolgung. Apostelgeschichte 8, die nächsten Verse, kommt das dann. Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein, an jenem Tag aber erstand eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Die Zerstreuten gingen nun umher und verkündigten das Wort. Die hatten aber Gefallen an seinem Tod. Saulus war da so eine Art Motor an der Stelle dann später auch geworden, ein Systematiker, der dann richtig durchgegangen ist und geguckt hat, hier Adressverzeichnis der Christen habe ich gefunden, also folgende kann ich da aus der Liste streichen, gehen wir mal vorbei und fangen an, die alle umzubringen. Diese große Welle der Verfolgung, die einsetzte, was geschah daraus? Die anderen Gläubigen wurden unter Druck gesetzt. Plötzlich war es nicht mehr so einfach da, in Jerusalem Gottesdienst zu feiern, sondern sind geflohen nach Samaria und Judäa. Nur die Apostel sind zurückgeblieben. Wisst ihr uns, was Jesus gesagt hat, als er damals von der Herde sprach, die keinen Hirten hatte? Hier, als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten hatte. Da geht es weiter. Und er spricht zu seinen Jüngern, die Ernte ist zwar groß, die Arbeiter sind aber wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Arbeiter aussende in seine Ernte. Ja, wisst ihr, was mit den Arbeitern gewesen ist, die da ausgesendet werden sollten? Die haben alle wunderschöne Gottesdienste gefeiert. Da war richtig was los, die haben richtig gut Party gehabt. Die haben Abendmahl gefeiert, die passten aufeinander auf. Aber das war nicht das Ziel, wofür die da waren. Es ging darum, dass alle Menschen diesen Hirten kennenlernen sollten. Wirklich alle. Und darum, dass er die Arbeiter aussenden soll. Hier in Matthäus 9, den Vers 38 dort, dieses Aussenden, da steht ein griechisches Wort, das heißt ekballo. Kommt 81 Mal im Neuen Testament vor, in 75 Versen. Und das ist eigentlich so ein etwas mieses Wort. Das heißt nämlich herausschleudern, herauswerfen und eben auch senden. Im Deutschen versteckt sich da so ein Wort drin, wie Ball. Sie wurden herausgekickt, wie ein Ball herausgekickt. Unter Druck wurden sie sozusagen rausgeschleudert. Ganz konkret, da war nichts, bleibt hier sitzen, sondern er hat sie rausgeschleudert. Raus, weg mit euch. Raus aus diesem schönen Land und seht, wo noch Leute sind, die ihr erreichen sollt. Hier. Keiner bleibt da. Nicht einfach so. Wobei, stimmt nicht ganz, die Apostel durften ja da bleiben an der Stelle. Nee, nicht hier schöne Party feiern und sowas. Ihr sollt raus. Übrigens, ihr dürft dann auch nachher wieder zurückkommen zum Hirten, wenn ihr unterwegs gewesen seid. Meine Kinder werden sehr böse sein, wenn ich die Schafe nachher nicht wieder zurückbringe. Jetzt dürft ihr sie behalten, aber nach dem Gottesdienst brauche ich sie dann wieder. Aktuell erleben wir das ja auch im Weltgeschehen. Viele Menschen sind geflohen, weil ihr Leben in Gefahr ist. Wer verlässt schon gerne seine Heimat, sein Zuhause, wenn er das nicht muss? Wenn da nicht eine gewisse Not dahinter ist? Wir haben es ziemlich deutlich erlebt, ich persönlich zumindest, und ich glaube, ihr als Gemeinde auch, als die ganzen Syrer, Afghanen und Iraner kamen. Da sind viele, die dann erstmal erlebt haben, wer Jesus Christus ist. Was der bedeutet. Stellt euch vor, wenn die alle, die das erlebt haben, hier in Deutschland dann irgendwann wieder zurückkehren in ihre Länder, auch was die jetzt schon dort an Botschaft hineinbringen von Jesus, alleine, dass sie mit ihren Familien reden, mal mehr, mal weniger intensiv, was dadurch passiert, wie sich sein Reich ausbreiten kann plötzlich. Viele haben in der Verfolgung Jesus kennengelernt. Ich habe einige getauft, die davon erzählt haben, wie sie Jesus plötzlich kennengelernt haben, ganz überrascht waren. Und jetzt erleben wir das auch in der Ukraine, wie dort Leute ausgesendet werden in andere Länder hinein, eben durch die Flucht. Und auch dort einerseits von sich aus das Wort weiterbringen und andererseits es auch wieder zurückkommen kann an die Stelle. Damals ging es um den Tod des Stephanus. Christen wurden gezwungen, ihre Existenz aufzugeben und eben neu anzufangen woanders. Und dadurch wurden neue Gemeinden gegründet. Das Faszinierende ist, die Gemeinde in Jerusalem ist ja trotzdem nicht geschrumpft zu der Zeit. Da waren ja noch die Apostel da geblieben. Und so ist die Gemeinde dort auch dann weiter in Häkchen gewachsen. Sie war natürlich erstmal klein, aber hat sich dann auch wieder im gewissen Sinne erholt, wenn man so will, davon sind trotzdem Leute dazugekommen. Aber dadurch, dass diese Verfolgung einsetzte, wurde der Glaube nach Samaria, nach Juda bis in die ganze Welt hinaus gestreut. Wisst ihr, was die vielleicht vergessen haben? In Apostelgeschichte 1, Vers 8, da heißt es: Aber ihr werdet die Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Welt. Da hat er denen gesagt, der Geist wird dafür sorgen, dass ihr ausgestreut werdet in die ganze Welt. Das riesige Problem an dieser Sache ist, man muss das schöne Nest dafür verlassen. War doch so schön hier. Einige sind reingekommen und haben gesagt, ach, das sieht ja schön aus. Und die Schafe da und hier noch so ein kleines Bächlein in der Mitte. Da fühlen die sich doch richtig wohl und da ist alles schön. Ja, die würden niemals ihr Nest verlassen, wenn sie nicht rausgeschmissen werden. Und so ist manchmal dieses Rausschmeißen aus dem Nest einfach notwendig. Denn der Punkt ist ja, Gott meint es gut mit uns. auch in schwierigen Situationen. Und wenn wir dann rausgeschmissen werden, komm ruhig rein, da sucht bestimmt jemand seine Mama. Wenn dann sie sich in ihrem Nest so wohlfühlen, dann brauchen die etwas, was sie rausschmeißt aus diesem Nest. Und das hört sich im ersten Moment hart an, diese Verfolgung. Aber aus Gottes Sicht hat das einen ganz anderen Hintergrund. Einerseits der Stephanus, der gestorben ist, der freut sich, dass er beim Herrn ist. Für die anderen ist es natürlich traurig und für seine Familie, die er eventuell hat, drumherum. Auf der anderen Seite wiederum, die Menschen, die dann losgeschickt wurden, sind auf eine neue Ebene gekommen in ihrem Glauben. Die waren nämlich nicht mehr nur hier irgendwelche Mitsänger oder sowas beim ewigen Lobpreis in der Jerusalemer Gemeinde, sondern die waren plötzlich auch Boten, waren unterwegs zu den Menschen. Auf einem neuen Level darin. Und Stephanus ist somit der erste Märtyrer, durch den eine Welle des Evangeliums ins Umland gekommen ist und in die ganze Welt, die nachher sogar die Menschen verändert hat. Ich fand es interessant, dass in dem Video dieser Opa dort davon berichtet hat, als er nach Deutschland gekommen ist, dass er gemerkt hat, dass da eine Veränderung in dem Land gewesen ist. Er hätte sich gar nicht vorstellen können, dass er hier aufgenommen wird. Und hat gesagt, da hat Gott was in diesem Land getan. Und tatsächlich, es sind ja Wellen von Erweckungen auch über dieses Land gegangen. Wir sehen, wo solche Wellen fehlen, dass da auch diese Liebe zwischen den Menschen erkaltet, dass es also umso wichtiger ist, dass wir immer wieder und wieder da dranbleiben, Menschen zu verändern, indem wir auch von Jesus einfach weitererzählen. Und dass das vielleicht sogar eine Aufgabe ist, die nicht nur alle paar Jahrzehnte wichtig ist, sondern die jede Generation mehrmals in ihrem Leben sogar durchführen muss. Von Jesus erzählen, rausgehen. Und so stellt sich die Frage an uns heute. Darf der Heilige Geist, darf Jesus dich senden, dass du dort Kirche baust, Gemeinde baust, wo du vor Ort bist? Ganz konkret, bist du deshalb bereit, dich in deine Nachbarschaft senden zu lassen? In die Leute, die um dich herum wohnen? Nicht nur hier zu dem Gottesdienst. Ich freue mich über unsere Gottesdienste, die sind total gut, dass wir die haben und sind auch schön und es macht Spaß, mit euch zusammen Gott zu loben und zu preisen. Oder auch durch solche schwierigen Dinge hindurchzugehen, wie dieses Gebet für die Ukraine, was ja auch eine schwierige Sache ist und trotzdem schön, mit euch zusammen das zu tun und eben nicht da alleine vor Gott zu stehen. Aber seid ihr bereit, euch aus diesem schönen Nest sozusagen auch herausschleudern zu lassen, in eure Nachbarschaft, in euer Umfeld hinein, dass eben dort auch Menschen sich verändern können. Und zwar nicht nur an die Bekannten, die schon seit Jahren oder Jahrzehnten wissen, was wir denken und fühlen, wo im Grunde schon über alles die Sache geklärt ist, sondern auch mal ganz neu andere Nachbarn in den Blick zu nehmen, die dort in der Straße wohnen, die wir noch gar nicht so kennen an der Stelle. Vielleicht durch ein Fest zu Hause oder im Garten oder durch Veranstaltungen in der Gemeinde wie Mittwochtreff oder Kreativtreff oder einfach so. Vielleicht auch durch Gespräche ins Gebet hinein, sie zu nehmen. Jesus hat in Matthäus 9 gesagt, bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Das ist interessant. Da geht es nicht darum, dass er die Apostel aussendet oder Missionare, so wie Enjox zum Beispiel, die dann irgendwo ins Ausland gehen und dann dort Menschen erreichen. Die sind ganz wichtig, ohne Frage. Aber die Frage an uns ist doch, sind wir bereit, von Jesus zu erzählen? Und hier sind nicht irgendwelche Missionare gemeint, sondern alle Christen sind gemeint. Seine Leute, die um ihn herum sind, hat er dann tatsächlich ausgesandt. Und ihnen hat er nur kurz gesagt, dass sie nichts mitnehmen sollen und einfach kurz erzählen sollen, dass das Reich Gottes angebrochen ist. Und wenn die Leute es nicht hören wollen, hat er ihnen gesagt, dann ist auch egal, dann schüttelt den Staub von euren Schuhen und geht eben weiter. Aber eins war ganz wichtig, das hat er ihnen noch mitgegeben. Er hat ihnen gesagt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Matthäus 10, Vers 16. Sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Es ist nicht alles gut da draußen, wenn man gesendet wird. Man denkt ja, dass dann gleich die Leute sagen, hey, das ist so toll. Ich finde das wunderbar, was du da erzählst. Erzähl mir davon mehr. Ehrlich, es sind die wenigsten, die das sagen, wo ich so eine Erfahrung gemacht habe. Früher war es vielleicht, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, sogar noch einfacher, darüber zu reden. Zurzeit habe ich das Gefühl, ist das eine ziemlich schwierige Sache geworden. Ich glaube, Corona und Trump und solche Leute haben da einiges kaputt gemacht. Weniger die selber als die Verschwörungstheorien, die alle damit zusammenhängen. Dass man heutzutage mittlerweile es erlebt, so geht es mir zumindest, dass man so angeguckt wird, ja, welche abdruse Verschwörungstheorie bringst denn du jetzt, ne? Die einen reden davon, dass die Weltelite irgendwas Böses macht und du erzählst mir, dass Jesus irgendwas Gutes macht und der Teufel irgendwas Böses macht oder so, ne? Weder das eine noch das andere, glaube ich. Also manchmal habe ich das Gefühl, ist es schwieriger geworden, weil man eben auf so eine Ebene dort hingebracht wird oder ne, bist halt ein bisschen naiv damit. Bist halt eben so ein Verschwörer auf christlicher Ebene. Allerdings halten wir uns vor Augen, es gibt viele Menschen, die für ihren Glauben auch in den Tod gegangen sind. Weil es eben nicht irgendeine naive Verschwörungstheorie ist, über die wir hier reden, sondern wir erleben, dass Gott tatsächlich etwas tut, dass da ein Gott ist, der echte Kraft schenken kann, selbst wenn man Schweres erlebt hat. Und so kann man mit ihm da unterwegs sein und auch wenn andere denken, es sei nur eine Verschwörungstheorie, ist es so, dass da tatsächlich jemand dahinter ist. Und deshalb können wir nicht schweigen darüber oder so tun, als wenn es ihn nicht gibt. Jesus lebt einfach. Deshalb ist heute unsere Aussage, Christen gehören in die Welt. Ich liebe Gottesdienste, ich feiere sie gerne. Ich mag Gott zu singen, ihn anzubeten, aber das ist nur ein Teil unserer Aufgabe. Die Berufung ist, Arbeiter zu sein. Die Botschaft an die Orte der Nachbarschaft zu bringen, an unterschiedliche Ecken der Stadt, zu unterschiedlichen Menschen hin. Ekballo, eben dieses Ausgesendetsein. Das Problem von Jesus ist nämlich, er ist nicht mehr körperlich in dieser Welt. Und deshalb braucht er uns, damit wir seine Boten sind, von ihm erzählen. Deshalb hat er uns mit seinem Heiligen Geist ausgestattet, damit wir weitergeben können von ihm. Und deshalb gilt uns dieser Auftrag, geht in euer Umfeld, erzählt von ihm. Die ersten Christen waren da ganz feurig, erfüllt mit der Flamme Jesu. Wie sieht's heute mit uns aus? Da erzählt mir jemand von einer schlimmen Situation in seinem Leben. Gehe ich damit um? Jammere ich mit? Oder sage ich, je nach Situation, hey, wenn du willst, kann ich für dich beten an dieser Stelle. Oder auch, ich nehme dich einfach mit in mein Gebet hinein. Es ist immer ganz interessant, was für Antworten da kommen. Manche lassen das tatsächlich zu, dass man dann mit ihnen sogar beten kann. Weiß nicht, was die dabei denken. Hilft's nichts, schadet's nichts oder so. Aber dadurch hat Jesus eine Chance, dort zu arbeiten. Und manchmal ist es erstaunlich, was geschieht. Dann manchmal deshalb, weil manchmal kriegt man gar nichts mehr davon mit, was daraus geworden ist. Und bei anderen hört man dann halt, dass das Gebet tatsächlich geholfen hat. Dabei hat man doch nur einfach so einen Menschen begleitet an der Stelle. Ich möchte euch noch einen letzten Gedanken mitbringen. Dafür habe ich hier einen Baggermal mitgebracht. Wenn ihr da genau seht, wisst ihr, woher der die Kraft kriegt, diese ganzen Steine zu bewegen? Da sind oben solche Zylinder, diese schwarzen Teile, wo das Silbern so rauskommt. Das ist Druck, was diese Kraft erzeugt. Druck und Unterdruck. Das ist Hydraulik. Da pumpen die eine Flüssigkeit rein, die den Zylinder rausmacht. Und mit der Kraft, die dieser Zylinder erzeugt, kann der dann die schweren Steine bewegen. Druck erzeugt Kraft. Und das erzeugt diese Bewegung. Und so, wenn Gott uns irgendwo haben will, dann muss er uns manchmal aus der Komfortzone rausreißen. Dann muss er einen gewissen Druck erzeugen, damit daraus die Energie in uns entsteht und diese Kraft, uns weiter zu bewegen. Leider muss so eine Situation auch manchmal tatsächlich schwer sein, damit die Not uns dorthin treibt, wo es richtig ist, da, wo Gott dich haben möchte. Denn wenn es sich gut anfühlt, ist das Beharrungsvermögen leider auch sehr groß. Darum ist die Frage, was ist dein Ekbalo? Wo ist der Druck, die schwierige Situation? Wo möchtest du erleben, dass Gott auch aus deiner Situation heraus was machen kann, was Gutes machen kann? Ich habe häufiger erlebt, dass durch Not Gott neue Wege geschenkt hat, auch neu zu denken. Für mich ganz schlimm war es in Klausuren, wo ich durchgefallen bin. Also eine Klausur, wo ich durchgefallen bin, da gab es so eine Art Probeklausur vorher. Die habe ich alle richtig gut bestanden und hatte sogar schon die Probeklausur für die nächste, für den nächsten Schwierigkeitslevel geschafft. Aber in der dazwischen war ich dann durchgefallen und konnte nicht einfach so weitermachen, wie es war. Gott wollte mich da auf einen neuen Weg vorbereiten. Den Weg, den ich dann gegangen bin. Ich habe auch erlebt, dass Gott durch Not Menschen neu belebt hat. Gott lässt manchmal schwere Krisen zu Menschen, die in Krankheit sind, und sich dadurch dann ihm zuwenden. Ich erinnere mich an einen Teenie, die hatte Rückenprobleme, war in einer der vorherigen Gemeinden, in denen ich gewesen bin, die hatte Rückenprobleme in ihrem Leben gehabt. Und irgendwann war es so schlimm, dass Ärzte ihr gesagt haben, Mädel, du musst ein Korsett tragen oder eine schlimme Rücken-OP über dich ergehen lassen. Und da hat die Panik vorgekriegt. Und so hat sie sich dann Gott zugewendet in ihrer Not. Hat gesagt, hey, mir erzählen die in der Gemeinde, ich kann mich da an Gott wenden. Und tatsächlich, der Herr hat's geschenkt. Ihr Rücken war geheilt. Sie musste weder Korsett noch OP machen. Das hat Gott was getan und so durfte ich sie dann taufen, nach kürzerer Zeit danach. Oder ein anderes Mädchen, das in ihrem Leben gesagt hat, für sie war es so einsam gewesen, alles war schwarz in ihrem Leben. Und so ist sie dann sogar von zu Hause abgehauen, sie war da Pflegekind gewesen. Aber dort aus der Familie heraus kannte sie, dass man für sie betet und dass in der Familie gebetet wurde. Und dann hat sie gesagt, ich probiere das jetzt selber aus. Und dann hat sie plötzlich erlebt, dass ihr Leben doch nicht so schwarz ist, dass da ein Gott der Liebe ist und ihr Liebe ins Herz geschenkt hat. Ihr wurde es dann warm ums Herz und gemerkt, tatsächlich, es gibt Liebe in meinem Leben. Es ist nicht so schwarz und so dunkel. Und so ist sie durch diese Krise, wo sie sogar von zu Hause weggelaufen ist, zu Gott gefunden. Durfte sie dann auch taufen. Als Gemeinde erleben wir vielleicht jetzt auch einen Eckballo. Nach Corona kann es nicht einfach so weitergehen, wie es bisher weitergegangen ist. Und deshalb gilt diese Frage auch uns. Gott, wo möchtest du uns haben, unsere Gemeinde, auch unsere Gemeinde in 10 Jahren? Was machst du mit uns? Wir können sagen, schön, wir haben einiges investiert, haben es eigentlich schön, aber wie soll es weitergehen? Ich denke, es ist Zeit, dann einfach zu bitten, dass der Herr es nicht schlechter macht, aber dass man mit Vertrauen auf diesen Herrn losgeht, sich senden lässt. Wir können auf ihn vertrauen, dass er uns nicht hängen lässt in so einer Situation, wo es uns nicht gut geht. Manchmal mutet er uns eben Dinge zu und er würde sie uns nicht zumuten, wenn wir sie nicht tragen könnten. Die Frage bleibt, wohin darf Gott dich senden, wo du dann weißt, es ist Gott, der mich sendet, der mich begleitet. Ausgesendet sein, seinen Komfort verlassen, das ist eine ganz riesige Geschichte. Und darum möchte ich heute die Predigt mit einem Experiment enden. Und zwar geht es darum, dass das Verlassen der Komfortzone eben nicht ganz so schlimm ist, wie man denkt. Man kann das tun und wird es tatsächlich überleben. Und deshalb, wenn jetzt die Musiker nach vorne kommen und Musik spielen, das Interludium spielen, da gebe ich euch eine Aufgabe. Und zwar, jeder soll mal aufstehen und seinen Platz wechseln. Und zwar nicht einfach nur einen Platz zur Seite und dann wieder alle die gleichen, sondern die, die hinten sitzen, kommen einfach mal nach vorne, die vorne kommen ein bisschen nach hinten, wer rechts sitzt, setzt sich mal links hin und umgekehrt. Gut, ihr dürft euren Ehepartner mitnehmen, ne? Der Herr ist ja nicht ganz gemein zu euch. Oder wenn ihr da neben einem besonderen Freund oder Freundin sitzt, soll auch gegönnt sein. Aber bewusst, dass der andere auf der anderen Seite soll jemand anders sein als vorher, ne? Also nicht einfach die ganzen Reihen wechseln, sondern probiert das mal aus. Wir werden jetzt einen Moment Musik spielen und ich bin gespannt drauf, wie in der Gemeinde sich jetzt Chaos entwickelt und ihr dann wieder einen neuen Platz findet. Amen.